Ja, liebe Gemeinde, es ist ein unglaubliches Privileg, dass wir dürfen an einem Ort leben wie der Schweiz, wo mehrheitlich vom Frieden geprägt ist. Krieg, das kennen wir eigentlich nur aus den Nachrichten, aus dem Fernsehen oder aus den Zeitungen. Dass wir hier frei miteinander Gottesdienst feiern können, ohne dass wir verfolgt werden, dass wir angefindet werden, dass wir getötet werden, das ist wirklich etwas, was speziell ist, wo man vielleicht manchmal gar nicht so fest schätzt. Nach vorsichtigen Schätzungen stirbt etwa alle 5 Minuten ein Christ wegen seinem Glauben. Für sie ist es etwas völlig Normales, dass sie Finden haben in ihrem Umfeld. Wenn wir heute also über Findesliebe reden, betrifft uns das überhaupt? Das ist wirklich eine Frage, die man sich stellen kann. Oder ist es nicht einfach etwas, das viel mehr in Afghanistan und in Syrien und in Somalia predigt werden müsste und nicht hier in der Schweiz? Ich möchte euch ein paar Beispiele erzählen, die eben nicht am anderen Ende der Welt passiert sind, sondern hier in unserem Schweizer Kontext. Ein erstes Beispiel ist der Ahmed, der Flüchtling aus dem Irak. Im Bundesempfangszentrum hier in Altstetten, wo ich ja als Seelsorger tätig bin, habe ich den Ahmed kennengelernt. Er ist orthodoxer Christ und hat noch den Golfkrieg unter Saddam Hussein erlebt. Über einen langen Weg von der Flucht ist er dann nach mehr als 25 Jahren in Europa und in der Schweiz angekommen. Im Gespräch hat er mir sehr verbittert erklärt, dass die Leute, die ihn verletzt haben, dass er sie in ihrer Geschichte verfluchen will. Und dass er sie am Gerichtshof in Den Haag anklagen will. Gleichzeitig hat er mir aber auch erzählt, dass er von lauter Rachegedanken, die er hat, kaum schlafen kann. Er hat die Idee von Gerechtigkeit und von Vergeltung für ihn nicht loslassen können. Ein anderes Beispiel. Zimea und Maria, meine beiden Töchter. Sie lieben es im Alltag, Playmobil zu spielen. Und das läuft dann meistens so ab. Die eine will die Figur der anderen. Es erfolgt das gewaltsame Entreissen von dieser Figur. Auf der einen Seite. Ein Schlag auf der anderen Seite. Ein Schubs und ein Krabbel wieder auf der einen Seite und dann Tränen auf beiden Seiten. Nach dem elterlichen Eingreifen erfolgt dann sehr oft am Anfang der Satz: Nein, ich entschuldige mich nicht, ich vergib ihr nicht, ich spiele nie mehr mit ihr. Glücklicherweise hat sich der Vorsatz bis jetzt noch nie lang durchgezogen und meistens sind sie sich wieder gefunden und wieder friedlich miteinander können spielen. Ein drittes Beispiel. Ehescheidung. Auch bei uns Christen. Es gibt in der Schweiz eine unglaublich hohe Anzahl an Scheidungen. Sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland gibt es Zahlen, die ich mal gelesen habe, von 36% von allen Ehen. Zum Teil kursieren auch noch höhere Zahlen. Und viele von diesen Scheidungen laufen dann auch im Gericht oder vor dem Gericht ab. Ich habe in meinem näheren Umfeld ein Paar, das jetzt gerade in so einer Scheidung drin ist, die vor dem Gericht ist. Und ich sehe, wie sehr das auch das Umfeld von dem Paar, von der Familie beschäftigt. Es ist nicht einfach etwas, was zwischen zwei Personen passiert, sondern es sind oft auch sehr viel mehr Personen involviert. Der Find kann sehr wohl auch in der Schweiz fassbar sein. Es sind Menschen, die uns verletzt haben. Menschen, wo wir mit ihnen im Konflikt stehen. Sei es in Familie, bei Nachbarn oder in unserem Arbeitsumfeld. Vielleicht fühlt es sich manchmal nicht so an wie ein offener Konflikt, wie bei einer Scheidung vor Gericht oder bei einem Kinderstreit, wo es offensichtlich ist, dass dort zwei sich nicht ganz grün sind, sondern eher im Verdeckten. Man will mit dem Menschen einfach nichts mehr zu tun haben. Vielleicht gerade Menschen, die uns nahe stehen oder die in unserer Nähe sind, können manchmal die grössten Feinde sein. Vielleicht bin ich mir manchmal auch selber der grösste Feind, indem ich mich nicht annehme, mich selber als zu dick oder zu dünn oder zu unschön oder nicht feig anschaue. Vielleicht sind Feinde auch Menschen, die nicht direkt in unserem Umfeld sind, aber die vielleicht eine andere Meinung vertreten als wir selber. Wer würde den Putin oder Erdogan als seinen Freund bezeichnen? Oder sind Menschen, die uns fremd sind, deren Kultur uns fremd ist? Viele von euch kennen mein Herz für Muslime. Im Gespräch mit meinen Mitmenschen fällt mir aber oft auf, dass viele gerade Mühe haben mit Muslimen oder mit ihrem Verhalten oder mit Gebräuchen, die sie haben. Sie sind vielleicht nicht meine direkten Feinde, aber doch Menschen, wo ich lieber ein bisschen auf Distanz bin. Und gerade auch, wenn man so Ereignisse lesen, wo wieder in muslimischen Gebieten irgendein Terroranschlag war, dann verbessert das natürlich das Ganze nicht besonders. Jesus geht jetzt aber von einer ganz anderen Haltung aus. Eine Haltung, die für uns Menschen unglaublich zu verstehen ist und noch viel schwerer umzusetzen. Wir lesen den Predigttext aus der Predigt von Jesus, aus der Bergpredigt, aus Lukas 6, 27 bis 35. Dort steht Folgendes. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun, so tut ihnen auch. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leidt, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Vielmehr, liebt eure Feinde, tut Gutes und leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen erhofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Amen. Die Verse aus der Predigt von Jesus über Feindesliebe möchte ich in Form von drei Fragen anschauen. Erstens, Feindesliebe, was heisst das? Zweitens, wie geht das? Und drittens, lohnt es sich überhaupt, den Feind zu lieben? Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen und bietet für die, die euch beleidigen. Das sind drei Antithesen, die hier in der ersten Vers von unserem Predigttext erscheinen. Drei Handlungen, die man eigentlich genau nicht so machen würde, wenn uns das Gegenüber schlecht behandelt. Zumindest menschlich gesehen nicht. Jemanden zu lieben und zu segnen und für ihn zu bitten, das macht man dann, wenn man dieser Person nachsteht. Wenn man Empathie für die Person empfindet. Und das macht man normalerweise bei einem Feind eher nicht. Was heisst also Feindesliebe? Jesus sagt, dass sie zu Menschen in Situationen, wo sie selber sehr viel Feind hatten. Da sind zum Beispiel die Römer gewesen, wo das Volk Israel unterdrückt hat. Oder Menschen wie der König Herodes, der Statthalter von Judäa. Oder der Zachäus, der Zöllner, der mit dem Feind kollaboriert hat, damit er Reichtum in seine eigene Tasche scheffeln konnte. Der Umgang damals für den politischen Frieden war sehr, sehr divers. Die einen haben mit dem Feind kollaboriert, die anderen wollten das Land mit Waffengewalt zurückerobern, wie beispielsweise die Zeloten. Und weitere andere haben gesagt, lasst uns in Ruhe mit allem, wir ziehen uns zurück, wie zum Beispiel der Essener. Jesus hat jetzt aber in seiner Predigt eine ganz andere Haltung dargelegt. Die Hassenden, die Verfluchenden und die Beleidigenden sollen geliebt werden. Das griechische Wort epereazo für Beleidigen ist eigentlich noch viel stärker und es bedeutet bedrohen und misshandeln, sowohl durch Wort und Tat. Liebe, segnen und bitten bedeutet ein konkretes und ein aktives Handeln. Wir können es auch mit Gutes tun übersetzen. Jesus wird dann in den Vers 29 und 30 noch konkreter. Er schreibt, halte dem, der dich auf den einen Backen schlägt, auch den anderen hin. Dem, der dir den Mantel nimmt, gib auch den Rock. Gib dem, der dich bittet oder dir etwas wegnimmt und fordere es nicht zurück. Gang also bei aktiven, gemeinen Handlungen von deinem Gegenüber ebenso aktiv liebend voraus. Der Paulus verarbeitet das im Römerbrief 12, wo wir auch gehört haben, indem er sagt, wenn nun dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Vielleicht erinnert sich der Paulus hier an eine Begebenheit im Alten Testament, wo die Aramäer Israel angegriffen haben und der Prophet Elisa die Angreifer mit Blindheit geschlagen hat. Also Gott hat das gemacht, natürlich. Der König hat dann den Elisa gefragt, ob er die Finde jetzt töten soll, wo sie jetzt in seiner Hand sind. Und der Elisa erwidert Folgendes. Du sollst sie nicht töten. Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und dann lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Schon im Alten Testament ist die Haltung von der aktiven, liebenden Handlung am Find gegenüber von den Propheten vorgelebt worden. Jesus baut das eigentlich auf eine Verhaltensnorm auf, die er nicht selber erfunden hat, sondern wo irgendwie schon lange von Gott vorgegeben worden ist. Auch wenn wir im Alten Testament lesen von Auge um Auge und Zahn um Zahn, also du schlägst ein Auge aus, er hat das Recht, dir das andere Auge auszuschlagen. Das war eine Regel, um sozusagen das Ausufern zu begrenzen. Auch wenn das so steht im Alten Testament, spürt man doch immer wieder bei verschiedenen Geschichten das Herz, das Gott eigentlich hatte. Der Herzenswunsch, der ganz ein anderer war. Das Ziel soll sein, dass wir mit unseren Finden genau so umgehen, dass sie zu unseren Freunden werden. Wenn wir unsere Finden lieben, dann sind sie schon nicht mehr so ganz unsere Finden. Und es ist die Hoffnung nicht ausgeschlossen, dass sie auch dann auf einmal uns mit anderen Augen anschauen. Die Frage, die sich jetzt stellt, das ist die zweite Frage. Wie schaffe ich das? Wie kann ich so eine radikale Haltung in meinem Leben umsetzen? Unser Predigttext geht mit dem bekannten Vers weiter, wo ja fast alle Religionen auf die eine oder andere Weise vorhanden sind und wo wir als die goldene Regeln kennen. Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, tut auch ihr ihnen gleicherweise. So wie ich möchte behandelt werden von anderen, so behandle ich auch die anderen. Um es noch auf Schweizerdeutsch zu sagen. Jesus geht also in den folgenden Vers darauf ein, warum wir die goldene Regel bei den anderen Menschen eben sollen umsetzen und nicht nur bei denen, die uns nachstehen. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für Gnade habt ihr? Die bösen Menschen tun bei ihren Nächsten ja genau dasselbe, sagt er. Es ist nicht das Speziellste gut, zu denen gnädig zu sein, die zu uns gut sind. Die goldene Regel wird eben dann erst richtig wertvoll, wenn ich es bei den Menschen mache, wo es mir schwerfällt. Der Paulus sagt in der eben schon erwähnten Stelle im Römerbrief, rächt euch nicht selbst, sondern überlasst es dem Zorn Gottes. Wir sehen hier, dass neben den beiden Komponenten, ich und mein Find, noch eine dritte Komponente dazu kommt, nämlich Gott. Wenn Unrecht geschieht, können wir davon ausgehen, dass es irgendwann einmal wird Gerechtigkeit geben und dass derjenige, der Unrecht tut, auch dafür wird Konsequenzen erleiden. Und zwar einfach deswegen, weil Gott ein gerechter Gott ist. Das ist ja der Grund, warum Jesus auf die Welt gekommen ist und für unsere Fehler bezahlt hat. Weil wir sonst von Gott würden zur Verantwortung gezogen werden für all das, was wir falsch machen. Jesus hat aber die Schuld auf sich genommen. Wenn wir die Frage von der Gerechtigkeit können Gott überlassen, dann können wir uns vollkommen auf das zu fokussieren, was eigentlich unsere Aufgabe ist, nämlich eben den Find zu lieben und an unserer Haltung gegenüber dem Find zu arbeiten. Konfliktbewältigung heisst nicht, dass ich am anderen ausweiche, sondern dass ich versuche, einen liebevollen Umgang zu entwickeln. Und das hat sehr viel auch mit der eigenen Herzensveränderung zu tun. Ich möchte ein Beispiel erwähnen aus der Geschichte. Es ist die Findesliebe von einem Mann, wo ich mich in den letzten Monaten sehr mit ihm beschäftigt habe und auch im Rahmen von einer wissenschaftlichen Arbeit untersucht habe. Es handelt sich um eine Situation zwischen einem christlichen Mönch, am Franziskus von Assisi und dem muslimischen Ayyubiden-Sultan, am Sultan Al-Malik Mohammed Al-Kamil. Die Geschichte hat 800 Jahre vor unserer Zeit angefangen. Es war die Zeit der Kreuzzüge, eine Zeit, wo im christlichen Abendland der Muslim einfach nur ein Feind war. Der Papst Innozenz III. Hat 1213 zum 5. Kreuzzug aufgerufen, ins sogenannte Heilige Land. Sein Ziel war natürlich, wie immer bei den Kreuzzügen, Jerusalem, wo 1187 vom Saladin eingenommen worden ist, wieder zurück zu erobern. 1219 reist dann der Franziskus von Assisi in die von den Kreuzfahrern belagerte Stadt in Ägypten auf Damietta und hat dort mit dem Sultan über einen Frieden geredet. Der Franziskanermönch, der Thomas von Celano, hat die Begebenheit dann später so beschrieben. 1219 fuhr Franziskus mit Kreuzfahrern ins Heilige Land, wo täglich harte Kämpfe mit den Ungläubigen, das heißt den Muslimen, ausgetragen wurden. Ohne Furcht wagte er sich dort mit seinem Gefährten Bruder Illuminatio vor Sultan Malik al-Kamil. Der Sultan empfing ihn sehr ehrenvoll. Er erkannte in Franziskus einen außergewöhnlichen Menschen und wurde von dessen Worten im Innersten berührt. Also der Franziskus ist vom einen Heerlager übergelaufen ins findliche Heerlager und hat dort mit dem Chef, mit dem Sultan, geredet. Was sich genau zugetragen hat in der Zeit, wo der Franziskus im muslimischen Heerlager war, das wissen wir nicht genau. Wir wissen auch nicht, wie lange er dort ist geblieben. Aber es ist sehr speziell, dass der Franziskus das gemacht hat, dass er ins Findeslager ist gegangen. Und auch sehr speziell ist, als er von dort wieder fortgehen konnte, und zwar noch mit dem Kopf auf dem Körper drauf. Daraus können wir Folgendes folgern. Sowohl der Franziskus wie auch der Sultan haben offensichtlich den Frieden mehr geliebt als den Krieg. Warum war das so gewesen? In einer Zeit, wo man eigentlich den muslimischen Find vor allem gehasst hat. Ich glaube, der Grund war, weil der Franziskus von Gott eine glühende Liebe bekommen hat für seine Finde. Er war bereit, ihnen die beste Botschaft der Welt zu erzählen, im Wissen, dass er bei diesem Auftrag könnte sterben. Er hat seine Finde geliebt, weil Gott ihm die Kraft dazu gegeben hat. In einer Zweierbeziehung zwischen dir und deinem Find ist Findesliebe nicht möglich. Du kannst es nicht aus dir selber raus. Es braucht die Dreiecksbeziehung, wo Gott eben auch im Spiel ist, wo Jesus mit deinem Gegenüber und dir im Spiel ist. Nur dann ist Findesliebe möglich. Das Ziel sollte sein, den Find mit den Augen von Jesus zu sehen. Nur dann können wir ihn so lieben, wie es uns beispielsweise der Franziskus vorgelebt hat. Auch Jesus hat Feinde gehabt, wo ihn sogar zum qualvollen Tod am Kreuz verholfen haben. Und trotz aller Folter und allem Spott hat Jesus gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für eine Liebe, wenn du deinem Feind im Moment von seinem Angriff so kannst begegnen. Wir brauchen die Kraft von Gott, um unseren Feind zu lieben. Wir kommen zu der letzten Frage. Lohnt es sich überhaupt, den Feind zu lieben? Was halten wir davon? Der letzte Vers von unserem Predigtext greift auch diese Frage auf. Jesus sagt dort, vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Wenn wir lieben, ohne Gegenleistung zu erwarten, dann werden wir belohnt werden. So sagt Jesus. Wir werden Kinder von Gott genannt werden. Und zwar darum, weil wir die gleichen Charakterzüge zeigen wie Gott selber. Man sagt ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn wir die Feinde lieben und ihnen geben ohne Gegenleistung, dann verhalten wir uns so, wie sich Gott, wie sich Jesus verhalten hat. Weil er gütig ist, auch gegenüber Undankbaren und Bösen. Und ich glaube, dass das somit der erste Grund ist, warum es sich lohnt. Wir werden selber Jesus ähnlicher, wenn wir so handeln. Und Jesus ähnlicher werden, das sollte ja unsere Lebensaufgabe sein. Ein zweiter Grund, warum es sich lohnt, ist, weil Menschen dann durch uns die Grösse von Gott sehen können. Ich arbeite ja bei Frontiers, bei einem internationalen Missionswerk, Entwicklungshilfswerk, das sich vor allem auf die orientalisch-islamische Welt fokussiert. Und wir versuchen dort in gewisser Weise das umzusetzen, was eigentlich der Franziskus von Assisi gelebt hat. Unser Motto ist es, den Muslimen in der Liebe von Jesus zu dienen. Und weil wir das, was wir glauben, einen Unterschied ausmacht, wenn Menschen so können, die Grösse von Gott sehen durch die Liebe der Mitmenschen, gerade in den Regionen, die vielleicht nicht so sehr von Liebe geprägt sind, ist es der Grund, wieso wir die Motivation haben und so vorwärts gehen. Es gibt noch einen dritten Grund, warum es sich lohnt, den Feind zu lieben. Es lohnt sich, weil eine Frucht zu sehen sein wird. In Römer 12 haben wir gelesen, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Damit ist gemeint, dass du den Feind wirst beschämen. Und zwar deswegen, weil du ihm so viel Gutes tust erweisen. Es wird in ihm etwas auslösen, was sich positiv auf die Gesamtsituation wird auswirken. Durch Findesliebe wird Frucht entstehen. Und ich möchte zum Abschluss von der Predigt zwei ermutigende Beispiele erzählen. Das erste Beispiel, und da gehen wir nochmal zurück in die Geschichte, ist die Auswirkung, die die Begegnung von Franziskus mit dem Sultan hatte. 1229, also 2 Jahre später, 10 Jahre nach der Begegnung, die Franziskus den Sultan gesehen hat, hat sich eben die imposante Frucht von der Findesliebe gezeigt. Und die Frucht hat gleichzeitig den Abschluss vom 5. Kreuzzug gebildet, der in Damiette angefangen hat. Wir sehen auf dem Bild ein Gemälde mit dem Friedensschluss zwischen Friedrich II. Und eben dem besagten Sultan Al-Malik Al-Kamil. Und eine Inschrift, die in Jaffa in Israel gefunden wurde, die den Friedensschluss bezeugt. Es hat sich so begeben, dass der Friedrich II., das war der deutsch-römische Kaiser, mit seinem Kreuzfahrerheer auf Jerusalem gegangen ist. Dort in Jerusalem ist er dem Sultan begegnet. Die beiden haben sich aber nicht bekriegt. Es ist kein Blut geflossen und kein einziger Mensch ist gestorben bei dem Kreuzzug. Nein, die beiden haben um einen Frieden verhandelt zwischen Muslimen und Christen. Und schließlich ist es so gewesen, dass der Sultan Al-Kamil am Friedrich II. Jerusalem einfach so geschenkt hat. Er hat ihm das Zentrum von der muslimischen Welt damals, den Grund von allen Kreuzzügen einfach so gegeben, ohne Gegenwehr. Sowohl Muslime wie Christen haben Zugang gehabt nach Jerusalem, haben dort können beten oder Gottesdienst feiern. Und man kann eigentlich sagen, der Kreuzzug ist von allen Kreuzzügen der erfolgreichste Kreuzzug gewesen, weil die Christen haben ihr Ziel erreicht, sind in Jerusalem wieder gehabt. Und es ist der einzige Kreuzzug, wo kein Blut geflossen ist. Warum also hat der Sultan die heilige Stadt einfach so kampflos übergeben? Dafür gibt es historisch verschiedene Gründe, die diskutiert werden. Wer möchte, darf gerne nachher nach der Predigt auf mich zukommen. Ich kann da ganz, ganz viel darüber erzählen. Mache ich jetzt hier aber nicht. Ich möchte einfach etwas sagen. Ich glaube, zusammenfassend, es ist eine Frucht aus der Findesliebe und der Begegnung zwischen Franziskus und dem Sultan, die 10 Jahre vorher passiert ist. Eine zweite Geschichte. Eine Geschichte aus der Corona-Zeit. Das ist eine Geschichte, die in den letzten Monaten passiert ist und ich erfahren habe. Die Geschichte handelt vom Ansar Ali Ansari. Das ist ein Weber und ein Händler aus Indien. Er hat Stoff und Tücher verkauft. In der Zeit des Corona-Lockdown ist sein Geschäft schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Und schlussendlich hat er müssen zumachen. Seitdem hat er kein Einkommen mehr gehabt und seine Familie ist ohne eine richtige Mahlzeit am Tag geblieben. Eines Tages hat einer von unseren Mitarbeitern bei Frontiers, der Abu Tahir, von dieser Situation von der Familie erfahren. Er hat ihnen helfen und hat ein Lebensmittelpaket vorbereitet mit Reis, mit Dal, also Linsen, Salz und Zucker. Wo dann die Familie einmal mehr ist hungrig schlafen gegangen, hat plötzlich jemand an ihre Tür geklopft. Am Ali, seine Tochter, ist aufmachen, um zu schauen, wer dort ist. Und der Besucher hat nach ihrem Vater gefragt. Wo dann der Ali und die Familie gekommen sind und gesehen haben, wer sie besucht, haben sie ihren Augen kaum getraut. Ein Mann steht vor der Tür mit einem Paket voller Lebensmittel. Zuerst haben sie gemeint, es ist ein Engel, den sie besucht hat, um ihnen das Leben zu retten. Der Abu Tahir hat ihnen dann aber das Evangelium erklärt und ihnen gesagt, dass Isa al-Masih, also Jesus Christus, sie so fest liebt, dass er gestorben ist. Tränen sind dem Ansar Ali übers Gesicht gelaufen. Und wo der Abu Tahir den Ansar Ali fragt, warum brüllst du, hat er ihm erzählt, dass er Christen und Isa al-Masih, Jesus, einst gehasst hat, weil er gedacht hat, dass sie die schlimmsten Menschen sind, die es überhaupt gibt. Und er erzählt, jetzt erfahre ich, dass Isa al-Masih gekommen ist, um mich zu erlösen. Dass er gekommen ist, um mir den Weg zu Gott frei zu machen. Und dass ich mit ihm im Paradies sein kann. In der gleichen Nacht hat er und seine ganze Familie das Leben an Jesus anvertraut. Die beiden Geschichten zeigen, dass sich Findesliebe kann lohnen. Wenn wir auf Menschen zugehen, die es vielleicht am wenigsten würden erwarten, dann wird daraus eine reiche Frucht entstehen. Amen.